Was können die EU und die USA jetzt noch unternehmen, damit Putins Krieg gegen die Ukraine aufhört? Kreml-Sprecher Peskow hat heute bestätigt, dass Russland für ein zweites Gespräch mit der ukrainischen Delegation bereit ist. Die Frage ist nur, was könnte bei diesem Gespräch herauskommen und was sind die Forderungen von russischer Seite? Der russische Präsident Wladimir Putin hat gestern gesagt, er fordert die internationale Anerkennung der Krim als russisches Territorium und er fordert die Neutralität der Ukraine und sein Verteidigungsminister Shoigu. Der wiederholte nochmal, es sollte eine Entmilitarisierung der Ukraine geben, eine Entnazifizierung ihrer Führung. Ja, Gerhard Mangott ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland. Und ich habe ihn im Gespräch mal gebeten, die Gedankenwelt Putins und seines Verteidigungsministers zu erklären. Was wollen Sie?
Sie wollen ein Land, eine Ukraine mit beschränkter Souveränität, ein Land, das keine außenpolitische Freiheit mehr hat, schlichtweg ein Land, das in den russischen Orbit gezogen wird. Und dazu ist offensichtlich aus Ihrer Sicht der Krieg die geeignete Maßnahme. Aber ich denke, diese Ziele kann Russland zwar vielleicht militärisch erreichen, aber welcher Nutzen ist darüber hinaus für Russland erkennbar, der die Kosten dieses Krieges übersteigen würde?
Nun sagt der Verteidigungsminister, das Wichtigste sei, Russland vor der militärischen Bedrohung durch westliche Länder zu schützen, die versuchen, das ukrainische Volk im Kampf gegen Russland einzusetzen. Glaubt er das wirklich?
Nun, ich denke, es wäre bedauerlich, wenn er das wirklich glaubt. Er hat nämlich auch die ukrainische Bevölkerung als Personen bezeichnet, die keine Menschen sind. Also er dehumanisiert eigentlich die ukrainische Bevölkerung. Bei Shoigu glaube ich aber, dass er das macht aus rhetorischen und kommunikativen Gründen, dass er nicht selber dran glaubt.
Und wie ist das bei Putin?
Ich denke, dass Putin zum Teil in der Kommunikation nach innen solche Vorwürfe erhebt wie Genozid, was natürlich völlig absurd ist, oder eine Verfolgung der russischen Minderheit in der Ukraine oder dass die Ukraine sich zum militärischen Sprungbrett macht für einen westlichen Angriff auf Russland. Ich denke, damit will er den Krieg rechtfertigen. Aber es ist schon so, dass wir feststellen müssen, dass Putin sich immer mehr isoliert, dass es bei ihm offensichtlich auch eine Informations- und Wissenslücke gibt und das ist typisch für ein autokratisches Herrschaftssystem. Niemand in seiner Umgebung es wagt, ihm zu widersprechen.
Wissen die denn, was die Realität in der Ukraine ist? Also sowohl vor dem Angriff als auch jetzt, wo der Angriff läuft?
Ich denke, wenn wir beobachten, wie sehr die russische Kriegsmaschinerie in Schwierigkeiten geraten ist, dass es Probleme gibt in der Logistik, in der Versorgung mit Munition, mit Essen und Ähnlichem, dann muss man sagen, gut vorbereitet war offensichtlich nicht einmal das Verteidigungsminister und damit auch Verteidigungsminister Shoigu. Sie haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass die ukrainischen Streitkräfte so beharrlich und so erfolgreich Widerstand leisten. Das heißt, offensichtlich haben sie auch eine begrenzte Kenntnis davon, was die ukrainische Wirklichkeit ist. Und die Vorstellung von Verteidigungsminister Shoigu, dass dieses Land militärisch kontrolliert werden kann im Rahmen einer dauerhaften Besatzung, ist schlichtweg auch illusionär.
Nun betonen ja sowohl Shoigu als auch der UN-Botschafter Russlands, also wir wollen keine Besetzung des Landes. Lügen Sie da wieder?
Das ist sicherlich eine Lüge, denn wenn es das Ziel der russischen Führung ist, die Regierung in der Ukraine auszuschalten, das sind ja nach russischer Diktion alles Nazis und sie sind illegitim, und dann eine Marionettenregierung eingesetzt wird, kann die sich nur im Amt halten, wenn dauerhaft russische Soldaten ukrainisches Territorium besetzen. Und das ist ein riskantes Szenario, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sich gegen diese Besatzung eine bewaffnete Aufstandsbewegung entwickelt und dass die ukrainische Bevölkerung einfach zivilen Ungehorsam zeigt. Diese Regierung würde sofort aus dem Amt gejagt, wenn Russland seine Soldaten abzieht.
Die Angriffe gehen weiter, die Ukraine verteidigt sich. An welchem Punkt sind wir im Moment in diesem Krieg?
Nun, es zeigt sich ganz offensichtlich, dass es länger dauern wird, die militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen, dass der Widerstand eben groß ist, weil das ja auch Soldaten sind, die patriotisch eben das eigene Land verteidigen, während viele junge Rekruten in diesen Krieg eingesetzt werden auf russischer Seite, die nicht recht wissen, warum sie eigentlich da sind. Aber was wir beobachten konnten, ist wahrscheinlich auch wegen der militärischen Fehlschläge, dass die Brutalität der Kriegsführung auf russischer Seite zugenommen hat. Das heißt, dass man nichts tut, um zu vermeiden, dass zivile Ziele getroffen werden.
Auf welcher Verhandlungsebene ist der russische Präsident erreichbar?
Ich denke, dass die russische Seite, dass Putin im Augenblick überhaupt nicht verhandeln will und auch diese sogenannten Gespräche, die an der weißrussisch-ukrainischen Grenze stattfinden, kann man eben auch nicht als Verhandlungen bezeichnen. Echte Verhandlungen mit einer richtigen Verhandlungsmacht der ukrainischen Delegation, die sehe ich im Augenblick überhaupt nicht.
Und die Verhandlungsebene mit dem Westen, also mit der EU oder auch mit den USA, da wird von einigen Kommentatoren hier bei uns in Deutschland gesagt, na, vielleicht sollte dann Joe Biden doch ein Gipfeltreffen mit Putin veranstalten. Das ist vielleicht die Ebene, auf der man ihn erreicht.
Ich denke, das ist mittlerweile illusionär, dass man mit einem Gipfeltreffen etwa mit Biden Putin in eine bestimmte Richtung lenken könnte. Und Biden, der in seiner State of the Union Address eben gesagt hat, dass Putin ein Diktator sei und hat ihn früher als Mörder bezeichnet, er könnte sich gar nicht leisten, ihn jetzt zu treffen, denn Putin ist im Westen jetzt ein Aussätziger, den man öffentlich nicht treffen möchte. Tatsächliche Verhandlungen zwischen dem Westen und Russland sehe ich nicht.
Was kann die Europäische Union tun und auch die USA, um die Ukraine, um die Präsident Zelensky zu unterstützen?
Es geht vor allem um humanitäre Hilfe, finanzielle Stabilisierungshilfe für die Ukraine und offensichtlich auch um massive Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte, die vor allem über Polen ins Land gebracht werden. Ob diese Waffen noch etwas ändern am Kriegsverlauf, das ist unter Militärexperten umstritten. Aber viele denken, jedenfalls würden solche Waffen dann in einer partisanenartigen Aufstandsbewegung gegen die russische Besatzung genutzt werden können. Insofern machen diese Waffenlieferungen Sinn. Ob es Sinn macht, wie angekündigt, NATO-Flugzeuge oder Flugzeuge von NATO-Staaten durch ukrainische Piloten in der Ukraine einzusetzen, das ist eine andere Frage. Da sehe ich ein sehr, sehr großes Eskalationspotenzial, weil die russische Seite ja nicht weiß, sind das polnische Flugzeuge mit polnischen Piloten oder mit ukrainischen Piloten.
Das war Gerhard Mangott, er ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.